Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Burkhard Balzer, Helge Noack und Joachim Zelter. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns ebenso.
Danke. Hallo.
Ihr seid alle beteiligt an der neuen Reihe Literatur aus Tübingen. Joachim, du hast ein Band darin veröffentlicht, Testamente und sonstige Verfügungen. Helge, du hast ein Essay geschrieben und Burkhard, du bist derjenige, der da der Schuld an allem ist, sozusagen. Ja, du hast das Ganze ins Leben gerufen. Nochmal ganz kurz, der Beginn dieser Reihe.
Der Beginn dieser Reihe ist eigentlich eine Begegnung am Fluss mit Schriftstellern. Joachim hat da die Texte gelesen zum ersten Mal, die sind noch nicht gedruckt gewesen. Und ich hatte im vorigen Jahr die Idee, Menschen, die mit Literatur befreundet sind, damit auszustatten. Das heißt mit Tübinger Literatur, kleinen Bändchen, und man kann sich selber eine Bibliothek zusammenstellen. Man kann natürlich sonst auch in den Buchladen gehen und sagen, haben Sie was von Hölderlin? Man wird die Antwort bekommen, ja, hat man. Und dann kriegt man eine große Ausgabe. Nein, das war nicht die Idee, sondern es war die Idee, dass man sich Literatur in die Tasche stecken soll, dass es begleitet wird mit einem Essay. Und darüber wollen wir ja heute auch was sagen. Mit einem Essay und mit einer Grafik, die ein ebenbürtiger Kommentar ist wie der Essay. Und so entstand das. Und dann haben wir eine Form gesucht. Und die Form hängt sich natürlich sehr stark an Hölderlin auf, weil Hölderlin Gott sei Dank ein Dach über dem Kopf hatte, das ihm das Leben verlängerte. Sonst wäre er wahrscheinlich, als er entlassen wurde, als unheilbar aus der Klinik relativ bald gestorben. Aber er kam zu den Zimmers und die Zimmer haben ihm ein langes Leben beschert, muss man sagen, die Sicherheit. Und wenn man sich das Dach vom Hölderlin-Turm anguckt, dann sieht man, dass es so schräg ist. Und deswegen haben alle Bücher diese Dachschräge drauf und den komischen Titel Bedachte Welt, also den man doppeldeutig verstehen kann.
Dann und die zwei weiteren Gäste hier.
Naja, es gibt zwei Wege, die mich zu den Bänden geführt haben. Der äußere ist der, dass ich viele Jahre im Hölderlin-Turm gearbeitet habe. Einige Jahre auch für Programm und Veranstaltungen zuständig war, Führungen gemacht habe, Formen entwickelt habe, wie man Hölderlin heutigen Zuhörern nahebringen kann, was immer wieder eine Herausforderung ist natürlich. Und der andere Weg ist der unmittelbarste gewesen, dass ich mit Burkhard verheiratet bin und er mich gebeten hat, mich daran zu beteiligen. Was allen Bänden zu eigen ist und auch sein wird weiterhin, sind tatsächlich die 72 Seiten, die ja eine strenge Vorgabe sind. Und ich habe mir tatsächlich lange Gedanken darüber gemacht, was von Hölderlin man auswählen könnte aus dem Oeuvre. Der Schwerpunkt sind natürlich die Gedichte einerseits. Das andere war die Überlegung, geht man auf den Roman ein, den Hyperion, oder auf das Trauerspiel Empedokles? Und irgendwann habe ich nochmal neu angesetzt beim Nachdenken und gedacht, naja, das Schönste ist ja, es soll ja bedachte Welt aus Tübingen sein. Das heißt Fokussierung auf Hölderlin in Tübingen, Fokussierung auf die Zeit im Turm, die zweite Lebenshälfte, zumal ja eben, wie gerade gesagt, das Dach sinnhaft immer da ist. Und mir dann in den Sinn kam, dass die gerade in dieser Zeit, in den letzten 36 Jahren entstandenen Gedichte Hölderlins in einer Ausgabe ausschließlich so nirgends erhältlich sind im Moment. Also man bekommt sie in den gesammelten Werken, man bekommt sie in Gedichtsammlungen, in Ausschnitten, aber dass man einfach alle vor Augen hat und tatsächlich so wie ein kleines Reklambändchen der Klassiker im Vergleich mitnehmen kann, das gab's nicht. Und dann habe ich es mir, wenn man so will, einfach gemacht, was es dann tatsächlich aber gar nicht war, und habe die zur Grundlage genommen für das Bändchen.
Gut, ist ein bisschen übertrieben, könnte man sagen. Aber das Grundkonzept der Reihe ist ja, das sind historische Autoren und aktuelle Autoren. Also in dieser Abwechslung funktioniert es. Und natürlich ist diese Lastung, diese historische Last natürlich sehr, sehr groß. Ich versuche das nachher bei der Lesung zu vergessen. Aber es ist ja ein gutes Gefühl, das stimmt. Ja, weil das natürlich ein gigantischer Autor ist, aber man darf sich auch gar nicht vergleichen. Das ist eben nur eine historische oder eine regionale Zufälligkeit, dass ich eben in Tübingen lebe. Wobei, vielleicht ist es doch kein Zufall, weil es ist ja sehr auffällig, dass es eben viele Autoren gibt in Tübingen, in einer so kleinen Stadt. Und ich glaube, diese Reihe wird mindestens 30 Autoren und Autorinnen umfassen. Und man könnte dann immer noch weitermachen und weitermachen, weil es gibt so viele Autoren in Tübingen. Man sagt, es gibt sogar mehr Autoren, als es Brillengeschäfte gibt oder Bäckereien. Also könnte man diese Reihe ad infinitum fortsetzen.
Ja, mal sehen, wie viel Kraft wir haben. Ne?
In diesem Turm, man könnte sagen, ein zweiter Hölderlin-Turm oder ein mit aktuellem Leben gefüllter Turm in Tübingen. Und ich besuche da ab und zu die Eva Zeller, die daneben wohnt. Und dann hat Herr Burkhardt mir zugewunken, hat gesagt, du bist doch auch ein Tübinger Autor und hat mich hineingebeten. Wobei ich muss sagen, ich habe mit Burkhardt schon viel zusammengearbeitet die letzten Jahre. Er war früher Herausgeber von Kunst und Kultur, eine ganz tolle Kulturzeitschrift. Und da haben wir sowieso schon viele Projekte gemacht, Interviews oder Texte. Und deswegen kenne ich den Burkhardt hier schon lange. Und er hat mich eben dann angesprochen, ob ich Lust hätte, da mitzumachen und ob ich einen Text hätte, der da in das Format hineinpasst. Und dann fiel mir ein, dass ich gerade da an einem Text arbeite, von dem ich genau wusste, das bekomme ich nirgendwo veröffentlicht. Erstens mal wegen des Formats, weil es relativ kurz ist und dann auch wegen der makabren Thematik. Da würde jeder Verlag sagen, so nicht, Herr Zelter. Und Burkhardt hat dann gesagt, ja, wir versuchen es mal mit den Texten.
Solange ich Joachim Zelter kenne, schätze ich seine Prosa. Und seine Theaterstücke ebenso, weil sie eminent auf gesellschaftliche Erscheinungen eingehen und sie zuspitzen. Das ist in allen Büchern so, die er geschrieben hat. Und von daher, also ich halte ihn für einen großartigen Tübinger Autor und bin ein bisschen froh, dass ich ihn gewinnen konnte. Aber das hat vielleicht auch wirklich mit unserer Zusammenarbeit und der Langjährigen zu tun. Also es er verdient es.
Also natürlich ist es auch meine, also ich schreibe diese Texte, um nicht auch Sklave der Wut zu werden. Denn nur Wut alleine würde auch nicht reichen, um zu leben. Und es reicht auch nicht, um zu schreiben. Da muss immer noch eine andere, natürlich jemand wie Thomas Bernhard zum Beispiel, setzt ganz stark auch auf diese Wut und auf diese Aggression. Und man könnte sagen, psychologisch gesehen ist Thomas Bernhard ein Projektionsautor, dass er seine eigene Wut und seine eigenen Anteile auf diese Welt projiziert und sie herausschreit und sagt, ihr seid alle schuld und ihr habt mir das angetan, ihr seid niederträchtig und furchtbar. Und das Gegenmodell des Kafka, der ist eher so ein Introjektionsautor, der nimmt diese Kräfte von außen und verinnerlicht sich und denkt dann, was habe ich nur falsch gemacht? Hätte ich es denn vielleicht noch so machen können? Gregor Samsa nickt und sagt, ja, ich werde versuchen, noch den nächsten Zug zu nehmen, auch wenn ich gar nicht mehr laufen kann, ein Käfer bin, aber ich werde es dennoch machen. Also es ist ein ganz anderer Ansatz und ich neige dann eher auch zu Kafka, weil in dieser Introjektion steckt natürlich wahnsinnig viel Komik und Humor drin. Wenn ich nur wütend bin, dann bin ich halt in einer anderen literarischen Tradition. Und hier war zum Beispiel jetzt nirgendwo eine Wut. Hier passieren ja ungeheuerliche Dinge, aber die werden sehr lakonisch erzählt, als ob das eigentlich in bester Ordnung ist. Und Rechtswege sind Irrwege. Und man kann natürlich Konsultationen und auch Anwalt einschalten. Da ist ja keine Rede von Wut. Das ist genau das Gegenteil. Sogar eine ironische Bejahung von all dem. Und mein Kalkül ist natürlich, dass dann vielleicht in dem Leser irgendwann mal eine Wut aufkommt. Und sagt, ja, aber das kann man doch so nicht stehen lassen. Und also man darf nicht vergessen, dass eben Geld auch eine ungeheure körperliche Gewalt entfaltet. Und Burkhardt zitiert ein Zitat von Karl Marx, dass eben das Kapital auch wie vampirmäßig sich des Lebens bemächtigt, das Leben aussaugt. Und das ist auch in der Theoriebildung bei Marx sehr klar erklärt, warum das so ist. Das ist nicht nur eine rhetorische Übertreibung, sondern auch eine klare Analyse. Also Kapital ist eigentlich verstorbene Mehrarbeit oder unbezahlte Mehrarbeit. Das ist also Hunderttausende von Menschen, unbezahlt gearbeitet haben und andere Leute können diese Kapitalwerte ummünzen. Und wenn wir uns erinnern an diese Euro-Krise, als Griechenland völlig überschuldet war, da hatte eben auch diese Geldthematik auch wirklich die Dimension von körperlicher Gewalt gegenüber einem ganzen Land, wo griechische Ärzte, die normalerweise in der Entwicklungshilfe tätig waren, dann abgezogen wurden aus der dritten Welt, um die eigenen Leute quasi zu betreuen, dass da wirklich auch ein Akt brutalster Gewalt ausgeübt wurde über ein Land. Und da ist eigentlich diese Erzählung fast noch harmlos im Vergleich dazu. Das ist ja nur ein Unterarm, könnte man sagen. Und
ja, da hoffen wir natürlich ganz eigennützig und in dem Kapitalismus gefangen, dass sich dieses Bändchen unter anderem sehr gut verkauft.
Es gibt sicher 5 Neuauflagen von dem Bändchen.
Genau, entsprechende Neuauflagen. Der Turm wird selber natürlich wieder eröffnet mit Glanz und Gloria und neuer Ausstellung.
Joachim, was meinst du denn, würde Hölderlin ein Stipendium bekommen?
Auf keinen Fall. Also einfach, er würde sagen, ich bin für Lyrik gar nicht zuständig. Und selbst wenn er Prosa schreiben würde, wäre es wahrscheinlich nicht gut genug, weil doch irgendwelche handwerklichen Schwächen sind. Also die gehen den ganzen Kanon der Weltliteratur durch. Erstmal die Gegenwartsautoren, ob das Seethaler ist, nicht gut genug. Auch Handke wäre nicht gut genug. Und dann landet man irgendwann bei Shakespeare und dann sagt er, naja, König Lear hat einen guten ersten Akt, aber fällt dann doch deutlich ab und so, ist nicht gut genug. Und es ist einfach eine gnadenlose Abrechnung mit dem ganzen Kanon der Weltliteratur. Was du gerade vorgelesen hast von Hölderlin, da ist ja auch da taucht ja auch der Begriff Gott irgendwann auf, ja, der diese Linien vervollständigt. Und mein Lieblingssatz von Hölderlin ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig zusammenbekomme, an das göttliche Glauben alleine die selber sind. Hm. Und das ist natürlich dieser Juror nicht, er ist fast das Gegenteil davon. Er glaubt nicht an das Göttliche, sondern er glaubt nur an das Schlechte. Und vielleicht sollten wir noch darauf hinweisen, dass wir nächste Woche eine Lesung haben.
Ja, unbedingt.
Am 24. haben wir eine zweite Buchvorstellung. Wir sind ja jetzt auf der Buchmesse oder der Verleger, Edition J.J. Heckenhauer, Roger Sonnewald, den haben wir gestern am Stand besucht und ich habe mit ihm den Stand auch aufgebaut, zeigt das dort gerade. Die Buchmesse ist am Sonntag zu Ende und am 24. treffen wir uns im Lichtenstein zu einer zweiten Buchvorstellung mit Gegenwartstexten und da ist Joachim dabei. Da ist ein Autor dabei, der im nächsten Jahr ein Buch in der Reihe bekommt, also ein bisschen Vorgriff. Es sind drei Autoren, die dort lesen werden und das beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei und ich finde es großartig, dass der Sascha Gschwind, das ist der neue Pächter von dieser Gaststätte, uns eingeladen hat, dorthin zu kommen. Und dann gibt es noch Akkordeonmusik von
Wolfram Karrer.
Von Wolfram Karrer. 18 Uhr,
24. Oktober. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Literatur aus Tübingen in all ihren Facetten, repräsentiert von Burkhard Balzer, Helge Noack und Joachim Zelter. Danke, dass ihr da wart. Alles Gute. Toi, toi, toi.